24 Birds of Peter. And now in season 15. Presented by Dry Biggie. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 15 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, 3 Banken, Generali, KAG. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein sechster Gast in Season 15 ist Christoph Weißenbeck, mein Co. beim Alsacast, früher unter anderem Vorstand bei der NÖM International, jetzt selbstständiger Webunternehmer und früher unter anderem auch Privatanleger, aber das war nicht unbedingt die glücklichste Beziehung. Lieber Christoph, servus again bei mir im Studio.
Guten Morgen.
Guten Morgen diesmal, sonst nehmen wir immer am Wochenende am Abend auf unseren Alsacast. Ja, nach 9 Folgen Alsacast, danke dafür. Jetzt kommt bald die Jubiläumsfolge 10. Diesmal Börse People. Wir kennen uns ja seit ein paar Jahren, haben wir ein gemeinsames Anliegen gehabt im 9. Bezirk, sage ich mal, gegen Hochhäuser, darum geht es jetzt aber mal nicht. Yeah. Red mal kurz über dich. Ich habe dich anmoderiert als Vorstand ehemaliger der NÖM International. Wie war denn diese Zeit?
Ich mag sie nicht missen. Ja. Definitiv anders als die letzten 10, 15 Jahre so.
Du bist ja jetzt selbstständig als Webunternehmer.
Ich bin selbstständig, kann man die Sachen einteilen.
Du wirkst doch maximal entspannt irgendwie, ne?
Ich fühle mich auch so.
Genau, ja. Angestellter ist eine andere Liga natürlich, aber Vorstand NÖM International, Respekt.
Ja, das war gerade zu einer sehr spannenden Zeit, 2007, 2008, da gab es dann auch die Idee sozusagen, die NÖM hat Erfolgsgeschichte geschrieben damals. Mhm. Ich habe im Export begonnen und die Exporte haben einen ordentlichen Teil des Deckungsbeitrags reingebracht und dann gab es halt die Idee, also Haupteigentümer Raiffeisen, gab es die Idee, diesen Erfolg irgendwie ein bisschen weiterzuentwickeln mit Produktionsstandorten in der Ukraine und in Großbritannien.
Spannender Mix.
Und da hat es eben auch eine Holding entsprechend gebraucht und da durfte ich eben halt Marketing-Vertriebsvorstand sein.
Wow.
War Geschäftsführer in England auch. War sehr spannend. Mein ehemaliger Chef war der Herr Magister Hammeseder.
Eine Legende, lass mal lieb grüßen, genau.
Absolut beeindruckend, wenn der mal durch die Bilanz liest, das geht zack, zack, zack.
Das ist absolut, also er war ja immer für die ganzen Beteiligungen im Raiffeisenkonzern zuständig und ich glaube, die NÖM hat immer einen guten Job gemacht, war ganz früh auch an der Börse, das war aber vor deiner Zeit, glaube ich, oder?
Das muss vor meiner Zeit gewesen sein, bei mir nicht, ja. War ein Sanierungsfall und…
Geht's aber jetzt wieder gut, ne? Selbstständiger Webunternehmer, entspannter Haverer quasi, was sind da deine Cases so, was machst du da vor allem als Webunternehmer?
Also ich biete an und für sich für Startups Komplettpakete an. Mhm. Ja, also das geht von Logodesign, Geschäftsausstattung bis Webseitenentwicklung, Betreuung auch. Ja. Mhm.
Und du bist auch politisch sehr interessiert, das kommt immer wieder durch in unserem Alsacast. Ja. Das schaust du alles sehr gern an, was sich da so entwickelt, vor allem in der näheren Umgebung. Und ich bin extrem dankbar dafür, was du immer an Informationen reinträgst über diesen Podcast hier. Danke dafür, ja.
Ja, witzigerweise, also wenn ich mich zurückerinnere an meine Lebensplanung, so in den 20ern, wo ich eben sage,
wolltest Pensionist werden, hat einmal einer gesagt, genau.
Okay.
Nicht über dich, jetzt, aber es hat einmal einer gesagt.
Retrospektiv, ja.
Wer war denn das? Ich weiß, der Kinderradiochef hat gesagt, wollte immer Pensionist werden als Kind, genau.
Okay. Ja. Nein, aber ich wollte irgendwie ordentlich Gas geben und eben Betriebswirtschaft und dann halt volle Kanne reinhacken, was geht. Mhm. Und irgendwie so ab 45 habe ich mir gedacht, okay, dann dann machst du alles wieder gut, mhm, ja, und gibst der Gesellschaft was zurück.
Ja, okay.
Ja.
Ne, ich mach's eh über den Alsacast jetzt.
Genau. Genau.
Ja, nein, also mein Plan war immer eh auch ähnlich. Irgendwann mit Mitte 35 wollte ich schon aufhören und dann irgendwie doch nicht und irgendwie wird's jetzt immer mehr wieder, ja, keine Ahnung. Aber so ist halt auch die Selbstständigkeit, ne? Da passieren Dinge, die halt passieren und manchmal gewollt, manchmal weniger gewollt. Ich habe auch anmoderiert, und das ist der Börse People Podcast jetzt, dass du früher unter anderem auch Privatanleger warst und es war nicht unbedingt eine glückliche Beziehung jetzt in der im Rückblick. Bitte ein paar Worte dazu, was du da gemacht hast und warum es nicht ganz glücklich war, hast mir du ja erzählt.
Gut, es waren, sag ich mal, Einzeltitel. Damals war ja diese Geschichte mit Meindl European Land, Meindl European Airports.
Ja, genau. Wenn also wir sprechen eigentlich wieder über die Nullerjahre vom...
Ja, also wenn man sich das im Nachhinein ansieht mit ein bisschen mehr Erfahrung und sagt, okay, da gibt's eine Gesellschaft, da sitzt ein ehemaliger Finanzminister drinnen, ein Banker, und die kaufen irgendwie einen Kategorie C.
Da rufen sie gleich an.
Da rufen sie an.
Das war das Codewort.
Ja.
Warte mal, lass mal das, wir überlegen, ob man das jetzt live. Ist der Krasser oder der Meindl selber?
Na, das kann ich jetzt nicht sagen.
Okay, hast du es weg dann?
Ich hab's weg.
Du hast mir es nicht gesagt, okay, also einer von beiden war es die.
Genau. Irgendeinen drittklassigen Flughafen in Russland.
Ja. Russland, genau, die haben da einiges, die haben aber auch viel Pech gehabt, dann mit Lehman und so.
Oh, ja. Aber es war so eine Show, ja, es war ein reines Showprogramm und alle waren nur mehr auf Kaufen, weil die Mail ja am Anfang ganz gut funktioniert hat.
Ja, die hat, so wie die Immofinanz auch, die hat es dann halt brutal erwischt mit diesen Modellen, als sich die Welt verändert hat und ja.
Ja, und da war halt... Osteuropa war halt irgendwie das goldene Land und Ukraine und so weiter. Also da haben natürlich einige Branchen schon begonnen, gutes Geld zu machen. Ich glaube im Bankensektor, da kennst du dich natürlich mehr aus. Ja, aber das war dann, sage ich mal, auch in der Lebensmittelindustrie, da war der Rauch war schon drüben, also schon ein paar.
Die Agrana ist immer wieder.
Die Agrana, klar, ja.
Nein, also, es ist auch jetzt so, ich meine, Ukraine ist natürlich ein Fall, den wir alle wissen, wo andere Parameter mitspielen als wirtschaftlicher Erfolg oder Misserfolg jetzt. Aber es ist noch immer so, dass die Equity-Story von Österreich gesamt sehr stark über Osteuropa gemacht wird und vor allem Rumänien muss ich da positiv hervorheben, weil es auch fast alle Gesprächspartner tun, die mit mir über Osteuropa sprechen, die sagen Daumen hoch Rumänien.
Ja.
Aber nur ein kleiner Sidestep, ja. Ah.
Nein, also weil du zu Recht gesagt hast, okay, es war keine Liebesbeziehung. es war ein Einzeltitel und war aber einfach falscher Zeitpunkt. Okay, 2007, 2008 war Pech.
Ja, klar.
Ja, okay. Und dann musst du halt einfach.
Gerade da, wo es super verdient hast, höchstwahrscheinlich, ne?
Ja, genau.
Muss man so sagen. Ja, das ist oft so. Und diese Beziehung wieder auffrischen, war dann nie ein Thema oder dann doch?
Naja, ich habe dann letztes Jahr begonnen, also da hat mich irgendwie ein Bekannter getriggert, der dann irgendwie so, keine Ahnung, kann man ja wieder Tesla shorten. Ja, das war 2022.
Okay,
das dürfte eine Zeit lang ganz gut funktioniert haben. Und dann habe ich gedacht, okay, naja, wenn das so easy ist, schaust mal wieder rein, was sich da so tut. Und da habe ich mich dann schon eher mehr auf diese Hebelprodukte dann gestürzt und das eine Zeit lang verfolgt und ist 2-3 Monate gut gegangen und ja, dann bin ich halt auf diesen seltsamen, durchaus unverständlichen Zug der amerikanischen Börse-Story in den letzten 1,5 Jahren aufgesprungen. Ja.
Also Magnificent Seven Story nach oben einfach. Oder bist du short gegangen, weil Tesla short war ja die
Idee. Ja, ich war eigentlich, ich sag mal so, ich versuche dann schon auch das makroökonomisch irgendwie ein bisschen zu hinterfragen und dann natürlich auch betriebswirtschaftlich, dass ich sage, okay, was ist jetzt das Besondere an Tesla? Ist das, gehören die in die Autoindustrie hinein oder ist das jetzt irgendwie something magic? Ja.
Auto mit der KI und so.
Ja, genau. Ja. Und dann hörst du halt einfach immer mehr Geschichten mit Tesla fetzt da und haben dort Probleme und mit der Mega Factory da und dort und dann kriegst du es halt mit, was der Musk dann halt so von sich gibt. Denke ich mir, okay, das ist halt auch irgendwie auch sein Showprogramm. Da rennen dann mehrere Narrative, ja, Fat Cuts und solche Sachen und Hikes und ja, irgendwie stellt man sich dann die Frage und kommt zu dem Punkt, wo man sich denkt, okay, ein paar Sachen passen da irgendwie nicht zusammen. Mhm. Und das war ja damals auch so 7, 8, ja, genau. So eine Babel-Geschichte, es auf hat, einmal implodiert.
Es hat schon das Vader-Team gespielt im Hintergrund, kann man ja mal sagen, genau.
Ja.
Und dann ist es losgegangen. Und,
ja. Also, ich freue mich, wenn alles gut läuft,
ja.
Ja, Wachstum finde ich ja prinzipiell gut, aber man muss einfach mal hinter den Curtain schauen.
Ja, und, ja. Ja, wir haben mal darüber gesprochen, dass dann auch mit Optionsstrategien und so weiter, also vom Vertrauen in Einzeltitel hin in durchaus Heavy-Hardcore-Sachen, muss man sagen, ist ein großer Respekt auch schon mal wieder. Ne?
Ja, ich bin dann halt auf die Indizes gegangen. Mhm.
Also all das, ich habe jetzt interessiert zugehört, was du da jetzt gesagt hast, ist natürlich genau das, was man sich selber zusammen nicht reimt, sondern baut und man liegt meist richtig damit, nur die Börse, die überrascht dann halt mit anderen Dingen als das, was eigentlich logisch erscheint, weil die geht halt ihre eigenen Wege, weil auch Liquiditätsströme und so weiter da sind, das ist immer spannend. Und ich habe längst aufgegeben, alles verstehen zu wollen, was da so passiert, weil es passieren Dinge, die hat man einfach nicht auf der Rechnung, muss sie aber hinnehmen.
Ja, ja, und das einfach, ist mein Problem. Ja. Und also ich habe noch immer keine Antwort auf das Thema, zum Beispiel DAX schreibt ein All-Time High nach dem anderen.
36 heuer. Ich rede jeden Tag darüber im deutschen Börsenradio. 36 Highs haben wir heuer schon gehabt. Ja.
Es ist unglaublich. Und gleichzeitig liest du, das war jetzt, glaube ich, vor einer Woche oder so, die deutsche Autoindustrie, also der Motor der Motorindustrie stottert nicht nur, sondern verbrennt.
Ja, das ist auch das Problem dabei. Und wird im Index auch verkraftet, sonst würde er noch mehr steigen, natürlich der DAX. Ja,
ja, und es ist nicht nur die Autoindustrie, sondern also meine Tochter würde sagen, abgeranzt. Ja, die würde sagen, Deutschland ist abgeranzt, ja, wenn man es vergleicht vor 10 Jahren, da ist nichts mehr mit Konjunkturlokomotive. Also es ist jetzt nicht nur die Autoindustrie, sondern eigentlich, man ist ja jetzt schon längere Zeit in einer technischen Rezession. Warum gibt's Oldtime-Highs? Ja,
ja, na, ich meine, das ist auch die Geschichte, die man da horizontal in dem täglichen Podcast im deutschen Börsenradio erzählen. Zunächst einmal, wenn ich da eine Antwort versuchen darf, weil die richtige Antwort dazu wird es nicht geben. Die Aktionäre und die Großen, die reimen sich halt ihre Stories zusammen. Zum einen ist sehr, sehr viel Geld im Markt drinnen jetzt momentan. Die Anleihen wurden gekauft, da wartet man jetzt auf Zinssenkungen, die dann auch am langen Ende, also in den längeren Laufzeiten irgendwie ankommen werden. Damit werden Aktien wieder schön langsam attraktiver. Und wenn man jetzt sagt, ja, Deutschland gilt als einer der kranken Männer in Europa, also ich gender da jetzt nicht, weil wenn man krank ist, dann gendert man einfach nicht, dann ist das halt der kranke Mann. Und Österreich ist auch nicht viel besser. Wenn man sich jetzt anschaut, der DAX, der macht eigentlich mit den 40 Unternehmen, die jetzt drinnen sind, gar nicht so viel Deutschlandgeschäft. Viele Unternehmen sind international aufgestellt und verlassen nach und nach den Standort Deutschland, wie man jetzt zum Beispiel gehört hat, VW zum Beispiel. Ja, da geht es auch um Joint Ventures in Indien und so weiter. Und die Standortgarantie in Deutschland, die wird ein bisschen weicher gesehen. Riesenthema in Deutschland. Dann eine SAP, der mit Abstand größte Wert im DAX, macht eigentlich internationales Geschäft in den USA. Vor allem die Deutsche Telekom heuer super unterwegs, ist mit der Telekom USA sehr stark, macht dort die Gewinne. Dann haben wir die Sonderstory Rheinmetall, die halt die Kriegsprofiteuraktie schlechthin ist überhaupt. Und die Versicherungen verdienen an der Zinslandschaft auch relativ gut, weil man endlich wieder ein bisschen Habenzinsen haben kann über die Anleihen und so weiter. Und die Banken, die werden halt übernommen. Und auch das ist ein Kurstreiber, wenn man sich jetzt anschaut, was mit der Commerzbank passiert, wo die UniCredit quasi gegen den Staat Deutschland irgendwie um die freien Stücke jagt und die Bank gern übernehmen will. Und wenn man günstig bewertete Aktien hat im internationalen Vergleich und die werden übernommen, dann ist das bis zur Übernahme meist eine gute Story. Und in dieser Gemengelage kann man auch darüber hinwegsehen, dass die Autobranche komplett im Minus ist heuer. Also Mercedes ist im Minus, VW ist nur knapp im Minus, schaut aber auch nicht gut aus, BMW schaut nicht gut aus. Da hat man den Standort wirklich fast erodiert irgendwie. Und wenn man sich jetzt anschaut, VW zum Beispiel, die stellen um auf Elektro sehr stark. Nur der typische VW-Käufer hat einmal ein gescheiter Wegbegleiter gesagt, das ist jetzt nicht der Mehrautofahrer, der hat ein Auto, der Polo, der dann Golf und der liebt das und der kann sich jetzt nicht zusätzlich ein Zweitauto und ein Elektroauto ist oft ein Zweitauto leisten und damit sind sie mit der Preispolitik vollkommen am Markt vorbeigegangen und müssen das jetzt halt alles wieder reparieren. Und der DAX steigt halt, weil wenige Aktien, in dem Fall die SAP, die Rheinmetall und die Banken, starkes Gewicht haben und den DAX oben halten, während die breite Masse gar nicht so gut ausschaut. Ja. Also ganz eine schwierige Sache. Und die Unternehmen selbst viel weniger Deutschlandgeschäft selber in den Bilanzen drinnen haben, als man glauben würde.
Okay.
Also mit dem DAX kauft man nicht zwingend Deutschland, sondern auch den US-Erfolg der Deutschen Telekom oder der SAP. Das ist das Spannende. Ja. Ist in Österreich okay. Noch viel stärker mit Osteuropa und so weiter. Ja. Rumänien durfte ich zuerst nennen, ja.
Dann hänge ich einfach
okay, jetzt fragst du mich, okay.
Eine Frage nach. Ja.
Na gut.
Der DAX ist ein Performance-Index, habe ich mal gelesen.
Ja.
Ja.
Dividenden sind drin.
Okay.
Das heißt, all das, was die Unternehmen an Erträgnissen ausschütten, sind dem DAX zugerechnet. Ja, der DAX, der kommt aus den späten 80er Jahren, da ist er gegründet worden, mit 1000 Punkten und steht jetzt bei 19.000 Punkten, ziemlich genau, Eier da herum um diese Marke jetzt. Da sind alle Dividenden drinnen.
Also das haut jetzt natürlich auch rein und dadurch...
Dadurch ist also die Vergleichbarkeit auch mit dem ATX nicht so ganz gegeben, weil der ATX ist kein Performance-Index, sondern ein Preisindex, wo die Dividenden nicht drinnen sind. Ja, der ATX ist 91 gestartet zu 1000 Punkten und steht jetzt nur unter Anführungszeichen bei 3600 Punkten. Das stinkt natürlich gegen 19.000 ein bisschen ab, wenn man fast zugleich gestartet ist. Ja. Der ATX Total Return, das heißt quasi alles eingerechnet, ja. Ist wieder der DAX von der Methodik her, ist ein Performance-Index und der steht bei ca. 8.500.
Ja.
Auch schwächer als der DAX, ja. Später gestartet und wenn man diese späten 80er Jahre rausrechnet, sind wir wieder fast gleich gut, weil die waren nämlich super. Der DAX kriegt in den ersten Jahren so viel und wir kennen das ja, wenn du früher mal ein Plus hast, kommt dann die Hebelwirkung rein. Ne. Insofern ist es so, dass man diese Total Return Indizes natürlich positiv darstellen kann in der medialen Geschichte und sagen, es ist eh alles gut, aber du darfst halt nicht vergessen, ein Index zahlt keine Spesen und keine Steuern vor allem. Und die Steuern sind das absolut Böse, weil du kannst natürlich deine Positionen, wenn du sie nicht verkaufst, den steuerpflichtigen Gewinn weiterschieben, aber was du nicht verhindern kannst, ist eine Dividenden-Cast in Österreich und die liegt einmal bei 27,5. Und um jetzt nochmal die Wiener Börse reinzubringen, wir haben hier den ATX bei 3.500 oder 3.600 und den Total Return bei 8.500. Dazwischen gibt es einen Net Total Return, wo mal die Cast auf die Dividenden abgezogen ist und der steht bei 7.000. Also schon mal deutlich weniger und das ist schon mal ehrlicher. Und wenn du jetzt irgendwann einmal gekauft hast und dann um 7.000 verkauft, musst du auch noch auf den Kursgewinn, den du hast, noch einmal 27,5% zahlen. Also wir haben diese brutale Eskalation. Du kaufst von deinem versteuerten Geld Aktien, das Unternehmen verköstet alles. Vom Nachsteuergewinn machen sie eine Dividende, die wird noch einmal mit 27,5 besteuert und wenn du dann Kursgewinn hast, wird noch einmal mit 27,5 besteuert. Wenn du dann Verlust hast, kannst du dann kalten. Also es ist quasi fürchterliche Situation und deswegen sind auch die Privatanleger in Österreich weitgehend ausgestiegen aus dem Markt.
Da kommt bei mir jetzt eine Follow-up-Frage.
Okay.
ich sage einmal so, eine Variable ist natürlich auch die Inflationsrate, oder? Mhm. Weil und die hat uns bislang jetzt eigentlich gar nicht so betroffen, ja, weil die war eh immer so gleich, Plätscher, Plätscher. Und jetzt hat es 2 Jahre ordentlich reingehaut. Das muss ja, sage ich mal, auch bei den Preisindizes einem Teil des
Ja, über die Unternehmensergebnisse. Natürlich ist die Vergleichbarkeit einer Geldanlage, so wie man es vor allem vom Sparbuch erkennt, wenn man immer sagt, die Realverzinsung ist mit der Inflation natürlich dann zu ermitteln erst. Und wenn die Inflation bei 7-8% liegt, wird es keine positive Realverzinsung haben. Bei den Aktienmärkten ist dieses Thema nicht drinnen, muss natürlich in der Vergleichbarkeit deiner Geldanlage so gesehen werden, dass auch da dein Geld einer Inflation unterliegt natürlich und entwertet wird. Und wenn die Aktienmärkte in einem Jahr nur 5% machen oder so, unter dem langjährigen Durchschnitt und die Inflation drüber liegt, hast auch du da eine negative Rendite. Und bei den Unternehmensergebnissen ist natürlich die Inflation ein großer Punkt. Auf der einen Seite über die Löhne natürlich, ja, über die KV-Abschlüsse und so weiter, und auf der anderen Seite über die Preissteigerungen, die sie selbst im Einkauf haben und nicht immer weitergeben dürfen, schnell an ihre Kunden wiederum, um auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Da geht es um Standortkosten und all diese Dinge. Insofern, die meisten Leute glauben jetzt, wo die Inflation zurückgeht, dass die Preise wieder billiger werden, was ja absoluter Blödsinn ist. Sie steigen nur langsamer. Alles keine Finanzbildung irgendwie. Sagen, super, jetzt haben wir nur noch 3% Inflation oder 2% das Ziel, wir sind wieder drunter knapp, es wird wieder billiger. Nein, es wird nicht billiger, es wird nur weniger teurer.
Dabei gibt es Länder, genau, wo es eben Inflation gibt.
Ja, genau.
Nicht?
Also. Genau. Und das bringt eher zu dem Punkt, was wir jetzt groß gehabt haben, diese Carry Trades noch. Ja, diese große, genau, Explosion an den Börsen quasi, kein martialisches Wort in Kriegszeiten, aber es war schon eine brutale Geschichte natürlich. Als in Japan einmal der Nikkei so ein bisschen einen
Der war mal bei 40.000 oder irgend sowas.
Genau, so. Der war immer vergleichbar, ja, mit der Wiener Börse eigentlich. Wirklich? Hat die Höchstkurse lange Zeit so in den späten 80ern gehabt, waren die geilsten Börsen der Welt damals. Und der Nikkei, also als ich angefangen habe im Wertpapiergeschäft. Und der ATX auch, ja, der damals in der zweiten Welle der 80er Jahre, zuerst von Jim Rogers, dann von Mike Lilacher, wirklich super Jahre gehabt hat, vervielfacht hat. Der Nikkei hat sich ewig nicht erholt und hat jetzt erst neue Höchstkurse gesehen. Also hat 4 Dekaden gebraucht quasi, um die alten Hochs wieder zu erreichen. Die haben natürlich restriktive Geldpolitik gehabt, immer wieder günstige Zinsen bis hin zu Nullzinsen, und das hat halt dazu geführt, dass diese Carry Trades, die jetzt gekommen sind, man kann sich im Yen zinsmäßig jetzt günstig verschulden und das Geld nehmen und woanders anlegen irgendwie, zum Beispiel in Amerika. So, wenn jetzt im Yen die Zinsen steigen, dann funktioniert das Ganze nicht mehr, weil dann hast du 2 Effekte. Zum einen ist deine Idee, dass du dich günstig verschuldest, nicht mehr ganz so günstig. Und zum anderen steigt auch noch die Währung, in der du Schulden hast, weil mit höheren Zinsen fließt mehr Geld rein. Doppeleffekt, schnelle Panik, und hat die ganze Welt kurzfristig angesteckt. Ja. War dann Anfang August und ist Ende August aber noch neue Höchstkurse wieder da gewesen, weil wieder so viel Geld reinkommen ist, nachdem die Leute kapiert haben, was passiert. Aber man sieht auch, wie alle herumschwitzen, dass einmal ausgelöst durch Computerprogramme und alles Mögliche, wenn der Yen mal zweistellig verliert an einem Tag, dann kackt sich die ganze Welt an. Und so war es auch. Schnell wieder aufgeholt, aber super Chance für Trader natürlich auch. Und wir Österreicher sind ja Weltmeister bei den Carry Trades, weil wir als Privatbürger uns unglaublich gerne, sag ich mal, falsch beraten von Strukturverschuldung im Schweizer Franken und, ja, auch im Yen verschuldet, ja, haben. Und dann kam der Big Bang, weil die Währungen dann doch einmal gestiegen sind. Da war es gar nicht so der Zinsanstieg. Ja. Die Zinsen im Schweizer Franken und im Yen sind immer unter den Schilling- und später Euro-Kursen Zinsen gewesen. Aber deppert ist halt, wenn die Währung steigt. Ja, du hast Schulden in einer anderen Währung und die Währung steigt dann um 20%.
Ask me.
Hast auch Erfahrung drinnen?
Oh,
yes. Ich wollte jetzt nicht in ein Wespennest. Aber das ist quasi
1,56 Schweizer, ja, Franken.
Oje. Ja. Wollte ich jetzt, bist jetzt böse auf mich, weil ich wachgerufen, das wusste ich ja gar nicht. Nein, aber das ist so die Geschichte irgendwie.
Ja.
Und damit, Magnus Brunner hat das irgendwie richtig gesagt, weil die Österreicher haben irgendwie keine gute Beziehung zum Kapitalmarkt, wollen die Spekulation nicht, das kommt sicherlich auch stark aus der Feynman-Administration und so weiter, um Gottes Willen, alle Spekulanten und so weiter, ja. Auf der anderen Seite, auf der Kreditseite waren wir, sage ich mal, nicht aus Eigeninitiative vor allem, sondern durchaus falsch beraten, größte Spekulanten auf der Kreditseite eben über Fremdwährungskredite. Wie wir jetzt angesprochen haben mit Yen und Schweizer Franken, das sagt der Magnus Brunner auch immer, dass die Österreicher Riesenzocker auf der Kreditseite sind, aber Kapitalmarkt sich nicht drum.
Du hast um das Jahr 2005 herum, hast du dir die Bank aussuchen können, die dir das Geld gibt.
Ja.
Ja.
Mhm.
Und zu 100% fremd.
Ja. Und dann noch ein Tilgungsträger und dann
kommen wir. Und zu 100% in Fremdwährung.
Ja.
Kein Problem.
Na, da hat die FM auch Jahre gebraucht, das zurückzufahren und so weiter.
Also das kann
man
auch.
Das war ein Carry Trade in Wahrheit, ja. Das ist es erklärt. Man verschuldet sich in einem günstigeren Zinssatz in einer anderen Währung, um mit dem billigen Geld etwas zu machen, entweder etwas zu bauen oder Aktien zu kaufen. Und wenn das dann beides in die falsche Richtung geht, dann bomb.
Also wenn ich mich im Freundeskreis so unterhalte, irgendwie jeder struggelt da ein bisschen herum mit den ganzen Finanzgeschichten. Ich stelle mir dann die Frage, okay, wie groß ist denn dann der Anteil der Kleinanleger oder ist das alles nur mehr institutionell?
Sagen wir so, es kommt jetzt ein ganz, ganz wichtige und nicht exakt zu beantwortende Frage natürlich. Es kommt ein Schwung an jungen Leuten jetzt, die über Sparpläne in den Markt einsteigen. Und das ist gut so, weil die kommen jetzt nach und nach drauf, dass sie selbst vorsorgen müssen für ihre Zukunft und legen sich Geld auf der Seite. Das ist ein großes Learning, das aus der Pandemie übergeblieben ist, wo man nichts anderes machen konnte. Und da haben die Kapitalmärkte massiv eine Rolle gespielt und viele Leute sind dabei geblieben und haben auch in den Veranlagungen in internationale Werte, oft nimmt man da ein MSCI, also ein World Portfolio, gute Veranlagungsergebnisse gehabt, weil auch jeder Crash wieder schnell aufgeholt worden ist und die Märkte eben momentan oben stehen. Das sind vor allem die jungen Leute über Sparpläne. In der verlorenen Generation, sage ich mal, die jetzt 30- bis 40-Jährigen, die haben überhaupt keinen Zugang dazu, weil das einfach verpönt war, das Thema. Die Jüngeren erklären es jetzt zum Teil ihren Eltern wieder, was eine vernünftige Sache ist. Und sie sind halt auch drauf gekommen, dass der Staat ihre Pensionen nicht gescheit veranlagt und sich da irgendwie veräppelt fühlen und mit der Pensionszusage. Und man sieht ja, wie schnell man solche Zusagen zurücknehmen kann. Als Corporate kannst du das nicht, wirst verklagt. Als Staat darfst du das. Und ich glaube, es ist nur opportun, wenn man selbst vorsorgt. In Österreich haben wir eben leider diese Steuereskalation, die ich zuerst schon im Beispiel gesagt habe, und Raiffeisen Research hat eine Studie gebracht vor kurzem, dass die österreichischen Haushalte bei der privaten Asset Allocation Schlusslicht in Europa sind. Also die schwächsten Renditen haben viel zu sehr aufs Sparbuch setzen, von dir genannten Inflation da am brutalsten erwischt worden. Bei uns ist politisch eben viel verbockt worden, weil zum blödesten Zeitpunkt die Behaltefrist für die Kapitalertragsteuerpflichtigkeit abgeschafft worden ist. Das heißt, du musstest voll versteuern, egal wie lang du gehalten hast. Und das war genau im Jahr 2011, 2012, also kurz nach Lehman, wo die Aktienmärkte gerade am Boden waren, hat man die künftigen Erträge irgendwie beschnitten. Und damit hat man uns die Erholung gestohlen irgendwie. Und die goldenen Jahre, die 2012 bis jetzt eigentlich waren, an fast allen Börsen, irgendwie gestohlen, indem die Leute rausgegangen sind und sagen, nein, das kann nicht mehr funktionieren. Wenn ich meine Gewinne 27,5% verkästen muss und du schaust vielleicht auf dein Portfolio, siehst einen Wert X, aber er ist es nicht, weil wenn es den verkauft, nimmt er fast alles weg und die Verluste kann ich mal kalten. Ja. Also das ist etwas, was auch mit der ökosozialen Steuerreform bei Kryptoassets viel besser gemacht worden ist. Da kannst du Assets, da kannst dann Bitcoin in einen Ether tauschen und so weiter, ohne dass Steuer anfällt. Ich kann aber jetzt nicht eine Raiffeisen gegen eine erste tauschen, weil da muss ich zuerst die andere versteuern, wenn ich es im Plus habe. Ja. Und das alles sind Dinge, die den Privatanleger eben als Schlusslicht in Europa sehen von der Performance her. Was die Beteiligung und den Anteil betrifft, gibt es immer wieder so Studien, wo man halt fragt, haben sie Interesse, haben sie. Das schaut relativ gut aus, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Damit lehnen wir uns alle zurück, wir sind eh super. An der Wiener Börse sieht man diese Umsätze nicht und die Broker, die ich da quartalsmäßig eigentlich befrage, sehen das Ganze eigentlich eher auch nicht. Was man sieht, ist eben diese Sparplaneröffnungsrate, die ist sehr, sehr positiv. Also da kommt über eine neue Produktart, wo man monatlich ein bisschen was einzahlt, damit auch die Performance ein bisschen glätten kann. Wenn der Kurs unten ist, dann kaufst du mehr Anteile. Wenn es teuer ist, kaufst du weniger Anteile. Und so gibt es diesen Cost-Averaging-Effekt.
Also Sparbuch 2.0.
Ja, halt so veranlagt in Aktien. Das ist nicht alle Eier in einen Korb, wie man immer sagt, aber das hat jetzt in der Vergangenheit natürlich. Wir sind jetzt auf hoch und deswegen muss das funktioniert haben. Du kannst nicht im Minus sein mit deiner Gesamtstrategie, wenn die Märkte jetzt auf hoch sind und du immer im Vorfeld gekauft hast. Ja. Wenn es jetzt dann Crash gibt wie in Japan und man bleibt jetzt da zum Beispiel mal, müssen nicht 40 Jahre sein, ja, man bleibt jetzt mal für 5-6 Jahre unten, schaut es auch anders aus, wenn du jetzt eingestiegen bist. Ja. Aber im Backtest schaut natürlich diese Strategie gut aus und ich glaube, es macht schon Sinn. Es ist für mich nicht das neue Sparbuch, sondern eher das neue Bausparen, wo ich immer so diesen Zugang hatte, Bausparen macht man einfach und damit zwingt man sich auch ein bisschen was auf die Seite zu legen. Und da war Bausparen früher das logische Produkt mit der staatlichen Förderung. Ja, da hat man ein bisschen mehr gekriegt als am normalen Sparbuch, obwohl früher auch ein Eckzins-Sparbuch durchaus geil war von den Verzinsungen her. Ja, das waren, da sprach, haben wir schon 3,75 bis 5% gehabt im alten Jahrtausend noch auf eine ganz risikolose Anlage. Und das Bausparen war halt mit der Prämie noch versehen und da ist der Sparplan jetzt ein bisschen das Substitut dazu, dass man sagt, ja, ich lege, je nachdem wie ich mir es leisten kann, 30 Euro, 100 Euro, 200 Euro im Monat auf die Seite und baue mir sowas auf. Und da bietet sich dieser Sparplan halt an. Ist ein gutes Einstiegsprodukt, weil auch immer wieder die Frage kommt, wann steige ich ein? Also es ist immer der beste Zeitpunkt, mal zu beginnen. Ich würde jetzt nicht, wenn ich jetzt eine große Erbschaft habe, alles in den Aktienmarkt hauen. Aber wenn man beginnen will, anzusparen, ist immer der richtige Zeitpunkt, weil man die Zukunft einfach nicht weiß und langfristig gibt es eine systematische Kapitalmarktrendite über die Dividenden, über die Unternehmensergebnisse und so weiter und so fort. In Österreich haben wir zum Beispiel eine, wie alle Analysten sagen, deutliche Unterbewertung der Wiener Börse, weil es geringe Umsätze gibt, weil die Unternehmen letztendlich zu klein sind, um in große Indizes zu kommen. Und das kann halt dazu führen, dass es Übernahmen gibt. Wenn wir jetzt im Immobiliensektor gesehen haben, zum Beispiel bei der S-Immo, bei der CA-Immo ist ein Großaktionär drinnen, bei der Immofinanz ist ein Großaktionär drinnen, die Addiko Bank, das jüngste IPO an der Wiener Börse 2019 gekommen, wird auch gerade in einer zweiten Welle vielleicht übernommen, in einer ersten Welle hat es jetzt mal nicht geklappt, Wahnsinn, aber schauen wir mal. Und weißt du, was wir das nächste Mal machen? Rennen wir im Alsag rundherum? Und okay, besuchen mal die Nationalbank, weil die müssen das ja auch. Und überreden sich aber den Nationalbankdirektor, haben wir im Alsergast gesendet gehabt, den Thomas Stein auch zu Gast gehabt. Der könnte ja österreichische Aktien kaufen als Treasury-Mensch der Nation. Sie tun es aber nicht.
Auch?
Naja, er kann in der Veranlagung österreichische Aktien einnehmen, tut es aber nicht momentan. Mhm. Müssen wir sagen, er soll es machen.
Ja, mach es.
Tu es. Okay, lieber Christoph, danke für diesen Sonderpodcast im Rahmen unseres Alsacast oder umgekehrt, keine Ahnung. Es war mein Volksfest, mit dir darüber zu sprechen.
Danke dir.
NÖM International, nochmal Verneigung dazu. Das klingt ganz, ganz, ganz toll und ich freue mich auch auf den nächsten Alsacast mit dir. An euch da draußen, danke fürs Reinhören in diese für mich sehr, sehr spannende Folge und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke dir, Christian. Tschüss.
Ciao.